Das ist doch besser hiermit, oder? Dann habe ich die Hand frei. Ja? Und was muss ich gleich machen, wenn das Audio kommt? Dann probieren wir das mal aus. Gut, okay. Genau, okay. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, zumal viele der Organisatoren und Initiatoren von Kaufhaus Joske ja auch mal Studenten der HGB waren und wir, glaube ich, auch 2005 schon in verschiedenen Zusammenhängen ein Projekt über Mahnmale damals gemacht haben, aus Anlass der Eröffnung des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Eine Website, die immer noch online ist und die immer noch stark frequentiert wird im Übrigen, wo einige hier aus der Joske-Gruppe ja sehr aktiv beteiligt waren damals. Also das sind ja auch schon 11 Jahre her. Im Vergleich zu den sehr illustren und oft ja auch sozusagen tiefsinnigen Vorträgen, die wir gehört haben, ist das, was ich jetzt hier präsentiere, kein Beitrag in engeren Sinne, der jetzt theoretisch fundiert wäre zur Kunst- und Erinnerungstheorie, sondern es geht eigentlich erstmal um eine bisschen trockene Situationsbeschreibung, die sich stark an den Fakten orientiert, weil man erstmal verstehen muss, was hier überhaupt von 2010 bis 2016 passiert ist, um dann vielleicht sich zu fragen, wo wir denn da stehen und ob es Sinn macht, über dieses Denkmal weiter nachzudenken oder eben es vielleicht auch ohne ein solches Denkmal gehen würde. Es geht also um eine Situationsbeschreibung eines laufenden Prozesses und einer laufenden Verhandlung irgendwo zwischen Politik und Kultur. Und in diesem Prozess war ich, wie gesagt, stellenweise selbst involviert und er hat viele Fragen aufgeworfen, auf die ich bis heute auch keine Antworten gefunden habe. Ein Leitmotiv der Tagung ist ja der Umgang mit dem Nationalsozialismus und hier hat die deutsche Erinnerungskultur ja den ambivalenten Ruf eines Aufarbeitungs- und Gedenkweltmeisters errungen, weil mit gewissem Recht Lösungen, wie sie jetzt gerade auch von den beiden Kollegen Hoheisel und Knitz vorgestellt wurden, die unter dem Counter-Monument-Begriff laufen, international Maßstäbe gesetzt haben und zugleich natürlich die Frage, die Cornelia Siebeck heute Morgen gestellt hat, ob solche Formen nicht auch einer gewissen Verfestigung unterliegen, damit verbunden ist. Wir hatten heute Morgen auch schon bei Cornelia Siebeck das Thema der beiden deutschen Diktaturen und das, was eben an Erinnerung an Unrecht und Verfolgung in der DDR an Gedenkzeichen gesetzt worden ist, kann natürlich teilweise darauf aufbauen, was die Generation zuvor in der Bundesrepublik West in den 80er Jahren an Vorarbeiten in Richtung Erinnerung an den Nationalsozialismus geleistet hat. Das soll aber nicht heißen, dass man diese beiden Diktaturen gleichsetzen könnte, um dem vorzubeugen. Es gibt tatsächlich jetzt seit den 90er Jahren eine steigende Zahl von Orten des Erinnerns an die Diktatur in der DDR und in der SBZ, sowjetisch besetzten Zone. Mehr als 900 listet mittlerweile das entsprechende Handbuch der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur auf. Und ich habe mal die Ausgaben von 2004 bis 2016 verglichen. Und Sie sehen hier die Seitenzahlen, dass es also ständig sozusagen neue dazukommen. Und in diesen 12 Jahren das Ganze um 120 Seiten angestiegen ist. Es gibt neben diesen Orten, die direkt sozusagen Orte von Opfern und von Tätern sind, natürlich auch viele Orte, die auf die deutsche Teilung verweisen. Da gibt es so einen gleitenden Übergang zwischen Opfergedenken und Teilungsgedenken. Einige dieser Orte sind prominenteste Touristenlocations in Berlin, Checkpoint Charlie, wo Selfies geschossen werden mit verkleideten Personen als russische und amerikanische Soldaten, Mauerpark Bernauer Straße mit einem sehr umfangreichen Vermittlungskonzept und etwas dezenter der ehemalige sogenannte Tränenpalast, wo man sich eben verabschieden musste, wenn man als Westbesucher im Osten war, am S-Bahnhof Friedrichstraße. An entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist eine vielfältige Gedenklandschaft entstanden. Und gerade hier waren es oftmals regionale oder auch ganz lokale, sozusagen dörfliche Initiativen. Dafür nur mal zwei Beispiele aus vielen. Es gibt die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, die ehemalige Grenzübergangsstelle, Güst genannt im DDR-Slogan, an der Bundesautobahn 2. Und mit 7 Hektar ist dies das größte Areal zur Erinnerung an die innerdeutsche Grenze, wo eben bis 1989 Republikflüchtlinge, wie sie hießen, kriminalisiert, inhaftiert und eben auch zum Teil wirklich erschossen wurden. Und das war eine Initiative, die wirklich von der Bevölkerung in Marienborn mit ausgegangen ist, dass dieses Gelände nicht abgerissen worden ist, wie alle anderen entsprechenden Transitstellen, die ja insgesamt 5 an der Zahl waren. Zweites Beispiel für eine dörfliche Initiative, das Deutsch-Deutsche Museum in Mölderreuth. Dieses 300-Einwohner-Dorf war 23 Jahre lang durch die Mauer geteilt und es ist heute noch halb Bayern und halb Thüringen mit 2 Bürgermeistern und hat als Alleinstellungsmerkmal eben dort einen sehr umfangreichen Parcours gemacht, wo die Mauer zum Teil auch wieder aufgebaut worden ist, weil sie schnell wieder sozusagen abgerissen wurde und wo sehr viel gesammelt wird an privaten Erinnerungen über die Teilung. Sie haben also eine Art Bürgerarchiv eingerichtet. Ein typisches Erinnerungszeichen der innerdeutschen Grenze, was viele von Ihnen vielleicht auch schon gesehen haben, sind diese Tafeln. Diese Tafeln beruhen auf einer Erklärung der Verkehrsminister der beteiligten Bundesländer, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegen. Es gibt insgesamt 109 auf dieser Strecke von 1400 Kilometern. Und es ist eine überregionale Initiative, dezentral einerseits, zugleich aber auch orts- und zeitspezifisch, weil, wie Sie ja sehen, immer der genaue Zeitpunkt, wann sozusagen diese Teilung beendet wurde, hier vermerkt ist. Wichtig ist natürlich auch der Text auf diesen Tafeln. Es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht um den Eisernen Vorhang insgesamt. Hier waren Deutschland und Europa bis zu diesem Datum im November 1989 um so und so viel Uhr geteilt. Ich finde diese zum Beispiel ja eigentlich sehr unauffälligen, gar nicht sozusagen in dem Sinne denkmalsartigen Zeichensetzungen sehr effektiv, weil sie einen immer wieder in idyllischster Landschaft überraschend sozusagen auf freier Strecke abholen und man sich die Frage stellt, geteilt? Warum eigentlich? Und warum genau hier? Ja, und so eine plötzliche Rückversicherung, wenn man da zum Beispiel, was ich gerne mache, mit dem Fahrrad langfährt und man denkt, das hättest du sozusagen bis 89 nicht machen können und sonst keinerlei Spuren dieser Grenze mehr vorhanden sind und gerade dort ja oft eine Art grünes Band, Biotop, die schönsten Landschaften Deutschlands mittlerweile zum Teil liegen. Ja. Und das ist nochmal eine Rückversicherung, dass man denkt, so absurd es erschien, es war wirklich so, es war geteilt. Und das sollte einen vielleicht auch darüber nachdenken lassen, über die neuen Forderungen nach Wiedererrichtung von Grenzen und die faktischen Errichtungen von Grenzen im EU-Außenraum und die Abgrenzung der Festung Europa, die ja mit ganz ähnlichen Methoden letztlich grenztechnisch, grenzregimemäßig funktioniert, wie damals die innerdeutsche Grenze. Zu diesem Thema, kleine Eigenwerbung, haben wir gestern an der Hochschule eine ganztägige Tagung gemacht. Wir haben insofern jetzt verschiedene Punkte schon abgearbeitet. Wir haben die Erinnerung an das Unrecht in der DDR, was oft ja auch an authentischen Orten, ehemaligen Stasi-Gefängnissen zum Beispiel stattfindet. Wir haben die Erinnerung an die deutsche Teilung und wir haben implizit zum Beispiel mit diesen Tafeln auch die Erinnerung an die Wiedervereinigung, weil in dem Moment, wo man an einer solchen Tafel vorbeifährt, vollzieht man ja sozusagen in der Passage implizit diese wiedergewonnene Freizügigkeit. Das Hauptthema meines Vortrags nun ist die Erinnerung an die friedliche Revolution, ohne die wir all diese anderen Denkmale nicht hätten, weil wenn die DDR sozusagen nach wie vor existieren würde, würde an all diese Punkte nicht erinnert und wir würden auch nicht dort entlangfahren, wo diese Tafeln heute stehen. Nähert man sich nun Leipzig auf der Autobahn, gibt es eine ganz interessante Abfolge von Schildern. Und es gibt unterschiedliche Anlässe, wenn man möchte, die Autobahn für diese Gelegenheit zu verlassen. Johann Sebastian Bach, wer dort deswegen runterfährt, kann zumindest das Bach-Museum besichtigen, er kann in die Thomaskirche gehen und er kann das Grab von Johann Sebastian Bach besuchen. Das ist ja schon mal eigentlich ein Abzweig von der Autobahn wert. Das Völkerschlachtdenkmal, das andere große welthistorische Ereignis neben der Friedlichen Revolution in Leipzig, ist kaum zu übersehen und einer der Hauptattraktionspunkte Leipzigs. Gondwanaland ist sozusagen der Tropenteil des Zoos für die Nicht-Leipziger, ja, ist der Leipziger Kulturbetrieb, als der übrigens gilt, obwohl er ja Natur zeigt, ist er Teil der Kulturbetriebe mit den höchsten Besucherzahlen. Das schlägt also alle Kunstinstitutionen und auch das Gewandhaus um Längen. Wenn ich jetzt aber abfahre und sage, was ist denn mit der Friedlichen Revolution? Ja, und ich fahre jetzt von der Autobahn runter, was sehe ich denn dann? Ja, es gibt eigentlich nicht so viel zu sehen. Das gilt übrigens auch für Richard Wagner in Leipzig. Das ist das Schild, was dann noch später dazugekommen ist. Wenn ich jetzt wegen Richard Wagner in Leipzig runterfahre, gibt es kein Geburtshaus mehr. Das ist abgerissen worden. Es gibt keine Grabstätte mehr. Und ich habe das Risiko, auf dem Richard-Wagner-Platz, wenn ich montags dort bin, in eine Legida-Demo zu geraten. Das ist nicht unbedingt das, was ich vorhatte. Dieses Schild sehen wir hier jetzt im Moment der Enthüllung, die interessanterweise nicht an dem Platz an der Autobahn stattfand, wo es ja heute steht, sondern es fand Platz auf dem Nikolaikirchhof und damit an einem authentischen Ort der Friedlichen Revolution, wo die Friedensgebete in der Nikolaikirche in den öffentlichen Raum und damit in den politischen und auch illegalen Raum getreten sind, weil ja in der DDR Versammlungsverbot ab 5 Personen bestand. Und wenn die Leute nach den Friedensgebeten sich weiter auf dem Nikolaikirchhof versammelt haben, taten sie etwas, was verboten ist. Und dort gibt es ein am authentischen Ort, finde ich nach wie vor auch sehr gut funktionierendes Denkmalsensemble. Es gibt diese Nikolai-Säule von Andreas Stötzner, eigentlich ein Typograf und auch Absolvent der Leipziger HGB, die 1992 in einem Wettbewerb gekürt wurde, allerdings dann erst 1999 errichtet. Sie merken, solche Prozesse dauern lange. Kommen wir gleich darauf zurück nochmal. Und es gibt dort noch, was Sie hier nicht in dem Foto sehen können, eine Lichtinstallation von Thilo Schulz und einen Brunnen von David Chipperfield, die beide sich auch auf die Ereignisse von 89 beziehen. Wenn Sie zufällig am 9. Oktober, das heißt morgen, von der Autobahn fahren wegen dem Schild Friedliche Revolution, dann haben Sie großes Glück, dann gibt es viel zu sehen. Dann findet nämlich das Leipziger Lichtfest statt, morgen Abend 20 Uhr Augustusplatz, gehen Sie gerne hin, wenn Sie noch da sind. Und wenn Sie im 5-Jahres-Rhythmus genau eines der Daten erwischen, wo runde Jubiläen, das sind 20, 25 Jahre und demnächst eben 30 Jahre sind, gibt es noch mehr zu sehen. Dann wird nämlich der Leipziger Ring gesperrt, wo seinerzeit 89 ja die 70.000 Demonstranten um den Ring gegangen sind, die das DDR-Regime allein durch ihre Anzahl in die Knie gezwungen haben. Und dann gehen die Leipziger Bürger und die Gäste von außen wieder diesen Weg, begleitet von künstlerischen Lichtinstallationen, die an die Friedliche Revolution erinnern. Das ist also eigentlich der beste Moment. Es ist eine Art performative Wiederbegehung, die mittlerweile mehr Teilnehmer hat als die Friedliche Revolution selbst. Das sind bis zu über 200.000 Gäste im Vergleich zu 70.000, die 89 um den Ring gegangen sind. Damit haben wir eigentlich einige wichtige Faktoren für die Leipziger Bürger, für ihre Selbsterinnerung an die Friedliche Revolution genannt. Es gibt eine Ortsspezifik und eine Authentizität dieser Erinnerungsorte und auch Erinnerungsdaten. Daten sind ja nach Pierre Nora eben auch Orte, wenn man so will. Und ebenso gibt es auch wichtige Orte der Verfolgung, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen kann. Die Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke im ehemaligen Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, die dann auch noch eine Sonderausstellung zur Friedlichen Revolution zeigt, die potenziell auf dem Weg zu einer Dauerausstellung ist. Da gibt es gerade einen aktuellen politischen Konflikt in Leipzig, ob man das sozusagen so lassen kann oder ob dieser Raum anders genutzt werden soll. Es gibt an einigen wenigen Orten in Ostdeutschland vergleichbare regionale oder lokale spezifische Denkmalsetzungen. Ich kenne tatsächlich nur 2. Wenn jemand noch was kennt, bitte mir nennen. Ich sammle noch. Eine in Plauen, die aus einer regionalen Initiative getragen vom Rotary Club immerhin hervorgegangen ist. und ein anderes in Halberstadt, was aus einer der Kirche assoziierten Bürgerinitiative hervorgegangen ist. Ansonsten scheint im Vergleich zu diesen 900 Orten, die ich ja zu Anfang genannt habe, zur Erinnerung an Verfolgung und politische Repression in der DDR, das eigentliche wichtige Ereignis, die friedliche Revolution, noch relativ unbeschadet von Denkmalen zu sein. Damit kommen wir zum Hauptthema meines Vortrages. Wo liegt denn nun eigentlich der Platz der friedlichen Revolution? Geben Sie es mal in Ihr Navi ein. Sie werden es nicht finden. Zumindest, ich habe es in 3 Modellen getestet. Nicht so. Taxifahrer, mal mehr, mal weniger. Die meisten auch nicht.
Straßenbahn. Das sind jetzt diese beiden Taxen.
Dauert einen Moment. Okay.
Wilhelm Leuschner Platz. Platz der friedlichen Revolution. Kabarett Akademixer. Kristallpalast Varieté Leipzig. Zentraler Umsteigepunkt. Zugang zur Innenstadt. Übergang zur S-Bahn. Freier WLAN-Zugang an den Haltestellen des Innenstadtrings.
Ja, diese Durchsage in der Straßenbahn ist derzeit eigentlich fast das einzige öffentliche Relikt eines langen und komplexen Prozesses, den ich Ihnen jetzt in den wesentlichen Schritten vorstellen möchte. Es gibt dann auch noch so ein kleines ergänztes Schild unten in der S-Bahn-Station. Ja. Es geht in diesem langen Prozess, dessen Chronologie ich schon mal einblende, eben um ein nationales Denkmal für die friedliche Revolution. Und das ist dieses Freiheits- und Einheitsdenkmal, was eben nicht eine Regionalspezifik sein soll, wie diese Nikolai-Kirchhof-Ensemble oder wie das in Plauen oder das im Harz, sondern es geht darum, dass eigentlich ja ganz viele Orte, auch ganz sozusagen ländliche Regionen, sich an diesem Prozess beteiligt haben. In den großen Städten, in Leipzig ist das kumuliert, aber nach Leipzig sind auch viele hingefahren, um an diesen Demos teilzunehmen. Das waren nicht nur Leipziger, die kamen aus der ganzen Region. Deswegen hat man auch versucht, den Zustrom auf Leipzig mit den Verkehrsmitteln damals zu begrenzen und hat versucht, sozusagen Straßenbahnen nicht fahren zu lassen, damit die Leute nicht zu den Demos kommen. Ja. Und man müsste also ein Modell finden, wo sich Gesamtostdeutschland eigentlich wiederfinden kann in diesem entscheidenden Moment der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der deutschen Geschichte. Es gab einen ersten Anlauf, der relativ CDU-nah war, das sage ich jetzt mal so ungeschützt, ja, von Ost- und Westparlamentariern getragen, der im Bundestag im Jahr 2000 erstmal abgelehnt worden ist. Es gab damals auch schon eine heikle Parallele zu dem noch laufenden Prozess um das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Und die Initiatoren dieses ersten Anlaufs haben dann auch verstanden, dass es wenig Sinn macht, diese beiden Kapitel deutscher Geschichte parallel mit einem zentralen nationalen Denkmal in Berlin abhandeln zu wollen, dass schon die Diskussion um das Holocaust-Mahnmal ja die deutsche Öffentlichkeit extremst beschäftigt hat und ein zweites Denkmal zu einem sozusagen konträren Anlass vielleicht eine Überforderung damals noch gewesen wäre. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese beiden Denkmale, wenn es denn jemals eins für die friedliche Revolution geben wird, immer als Antipoden zu verstehen wären. Ja, als das größte sozusagen Katastrophe der deutschen Geschichte und als einen der wenigen oder vielleicht den einzigen Moment einer tatsächlich von den Bürgern getragenen, gegen ein diktatorisches Regime gerichteten Moment der Selbstbefreiung. Das wären sozusagen die beiden Antipoden im 20. Jahrhundert zur deutschen Geschichte. Es gibt dann 2007 einen zweiten Anlauf und dem folgt ein Beschluss des Bundestags zur Errichtung eines solchen nationalen Denkmals. Und dafür werden zunächst einmal in der Hauptstadt Berlin 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 2008 auf Intervention sächsischer Abgeordneter erfolgt dann eine Erweiterung dieses Programms, dass auch in Leipzig eben der Beitrag der Bürgerinnen und Bürger zur friedlichen Revolution, der ja sehr viel wichtiger war als der in Berlin, ja, gewürdigt werden soll. Ich sage immer so ein bisschen flapsig, nur weil die Leipziger die Montagsdemonstrationen gemacht haben, ist dann als Kollateralschaden einen Monat später sozusagen die Mauer gefallen. Ja? Aber die Berliner hätten das in der Form so nicht zu Wege gebracht, sondern das war eine Bewegung, die eben in der Gesamt-DDR existiert hat. Und Berlin war eigentlich das Ende der Geschichte und nicht der Beginn. Dann gab es eben Beschlüsse jetzt der weiteren Gremien Stadt und Land, mit diesen wunderbaren Formulierungen, die Sie hier lesen können, dass eben eine solche Widmung in Leipzig erfolgen soll und auch eben das Land Sachsen sich mit 1,5 Millionen beteiligt und 6,5 Millionen kommen vom Bund, nee, 5 Millionen vom Bund, damit haben wir insgesamt 6,5 Millionen. Eine stattliche Summe, die auch ja erstmal ganz unabhängig von konkreten Entwürfen in den politischen Raum gestellt wird. Das ist eigentlich seltsam, ja. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu einem Architekten gehe und sage, ich möchte ein Haus bauen, das soll 1 Million kosten, ja. Das macht er natürlich, ja. Aber, aber so sind politische Prozesse. Es muss erstmal ein Budget geben und dann muss man gucken, was man damit macht, ja, irgendwie. Okay. Die weitere Wettbewerbschronologie. Es gibt dann 2008/09 den ersten offenen Ideenwettbewerb, da konnte jeder einreichen und da sind auch sehr viele Abstrusitäten eingegangen. Insgesamt 533 Entwürfe, es gab prominente Namen und auch interessante Entwürfe und es gab Dummheiten wie eine Art Schlumpfdenkmal oder die Banane oder sonst was, ja. Die Jury fühlte sich überfordert, die Entwürfe fanden keine Gnade, es ging ohne Preisträger und ohne Ergebnis aus. Dieser wurde einfach eingestampft, dieser Wettbewerb, und wurde zu den Akten gelegt. Nach einer Verschnaufpause gab es einen zweiten Wettbewerb, diesmal mit einer Vorqualifizierungsstufe, und es wurden 3 gleichrangige Preise vergeben, gleichrangige Preise. Nach einer Überarbeitungsphase, wo die Leute sozusagen diese Entwürfe nochmal qualifizieren sollten, gab es dann einen Siegerentwurf, der aus der Arbeitsgemeinschaft des Architekten Johannes Miller und der Choreografin Sascha Walls hervorgegangen ist. Auch hier eben diese Zusammenarbeit Architekt und Künstler, die wir ja gerade auch sehr schön vorgeführt bekommen haben. Der Titel ist Bürger in Bewegung und das ist die Endstufe dieses Entwurfs. Es geht um eine Wippe, wo auf der eben Bürger in Bewegung sich bewegen können und je nachdem, wo sie stehen, würde diese Wippe sich nach links oder nach rechts neigen. Also ein relativ simples Modell für eine Art partizipative Skulptur. Ne? Interessant und problematisch der Standort vor dem wieder aufzubauenden Schloss, wo ja früher mal der Palast der Republik stand. Und der Sockel ist der ehemalige Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, was die DDR zusammen mit dem Schloss damals abgerissen hat. Also es ist ein in deutscher Geschichte mehrfach überkodierter und überschriebener Ort, der gerade für diesen Anlass der friedlichen Revolution eigentlich relativ ungeeignet ist. Es gab dann auch sofort Kritik an diesem Entwurf 2011. Die Taz schreibt Ingo Arendt was von Alessi für alle, ein Coffee-Table-Monument, ein überdimensionierter historischer Handschmeichler. Und der Mitglied der Jury war Meinrad von Gerkan, einer der prominenten deutschen Architekten, nennt es sogar ein voyeuristisches, populistisches Spielzeug, dem die Aussagekraft über den Freiheitswillen mangeln würde und das keinen Respekt vor dem Ereignis hätte. Kommen wir zum nächsten Standort, das war jetzt die Berliner Wettbewerbschronologie und in Leipzig haben die sich das erstmal angeguckt. Die haben mal geguckt, was machen die denn in der Hauptstadt. Ne? Alles, was die falsch machen, versuchen wir hier zu vermeiden. Eigentlich war das sehr klug, diese Zurückhaltung erstmal. Das Geld war ja da, es wirft auch keine Zinsen ab übrigens, es liegt dann einfach irgendwo bei der Bundesbaubehörde, ja, man kann da jetzt nicht mit spekulieren. Und trotzdem haben sie sozusagen erstmal sich schlau machen wollen, wie das denn so laufen könnte. Und ab diesem Moment, sozusagen ab 2010, bin ich dann auch sowas wie ein beteiligter Beobachter. In der Rolle spreche ich heute zu Ihnen. Es gab einen ersten Think Tank, eine informelle Gruppe von dem zum Beispiel Leiter des Lichtfests, Jürgen Mayer, der ja mit dieser Frage der Erinnerung an 89 einen langen Vorlauf hatte. meiner Wenigkeit und einer Kollegin, die über die Friedliche Revolution und die Erinnerung promoviert hat, Susan Baumgartel, auf die ich nachher nochmal zurückkomme. Dann haben wir aus diesem Think Tank, der ja eher nicht eine Institution war, sondern wir konnten einfach wild nachdenken, haben in einem Raum gesessen und uns 3 Tage lang Gedanken gemacht, gewisse Vorschläge an die Stadt weitergegeben. Die begann dann ein offizielles, nun vom Kulturamt gesteuertes Werkstattverfahren, haben dazu eine Bürgerbefragung gemacht, wo Leute einfach Post im Briefkasten hatten, die sie beantworten sollten, eine Jugendwerkstatt, wo Jugendgruppen eingeladen wurden und dann nochmal eine Expertenwerkstatt, die verbunden war mit einem Bürgergespräch, also Expertenwerkstatt, wo jetzt Künstler und Erinnerungstheoretiker zusammenkamen. Das führte dann zu einer Standortentscheidung 2011 und der Ausschreibung mit einem vorgeschalteten Qualifizierungswettbewerb, so wie die 2. Runde in Berlin. Dann, nachdem die Entwürfe eingegangen waren, wurde eine Qualifizierungsphase nochmal eingeschaltet, wo die Einreicher, die schon Entwürfe geschickt hatten, die Möglichkeit auch für Gespräche mit Zeitzeugen der Friedlichen Revolution hatten, um nochmal nachzudenken, wie sie ihre Entwürfe eventuell verfeinern und weiter ausarbeiten können. Und dann gab es im Juli 2012 nach dieser Bearbeitung über die finalen Entwürfe ein hochrangig besetztes Preisgericht, unter anderem 2 Künstler zu nennen, Jochen Gerz, einer der ja sozusagen prägenden Figuren für dieses Countermonument, und Thilo Schulz, eben ein Künstler aus Leipzig, der schon auf dem Nikolaikirchhof diese Lichtinstallation gemacht hat und einen biografischen Bezug zur Friedlichen Revolution hat. Und hier mal ein Ausschnitt aus dieser Bürgerbefragung der Stadt Leipzig, wo es darum ging, wofür denn, welche inhaltliche Aussage soll das Denkmal stehen? Mit dem interessanten Ergebnis, dass eben die Zivilcourage der Bürger damals mit 50% das Wichtigste war. Ja. Bis hierhin ist es eigentlich ein, finde ich, sehr interessant gestaltetes, mit viel Überlegung von der Politik gesteuertes Verfahren, was viele Charakteristika hat, die ungewöhnlich sind und die beispielsweise in Berlin überhaupt kein Thema waren. Diese ganzen Modelle der Bürgerbeteiligung und der Qualifizierungsschritte und der Gespräche mit Zeitzeugen sind in Berlin überhaupt nicht vorgesehen gewesen. Da wird das ganz strikt preußisch-bundesbaubehördenmäßig durchgezogen. Ja. Insofern Kompliment erstmal von meiner Seite an die Leipziger Stadtverwaltung und das Kulturamt, sich ein solch komplexes Verfahren zuzumuten und auch den ganzen Aufwand zu betreiben, der ja nicht ganz umsonst ist. Es kommt dann zu der das spiegelt sich auch in dem Ausschreibungstext, das wollte ich noch kurz sagen, der ja die Basis für diese Entwürfe ist, wo auch drin steht, dass es eben um eine breite demokratische Öffentlichkeit geht, die erreicht werden soll und dass das Denkmal sich nicht nur an die Zeitzeugen, die 89 erlebt haben, die in der Mehrheit auch gesagt haben, wir brauchen kein Denkmal, wir wissen, wie es war, sondern dass es sich an zukünftige Generationen wenden soll, die 89 nicht mehr erlebt haben. Und dass das Vermächtnis der Friedlichen Revolution, was an die Zukunft weitergegeben werden sein soll, eben eine urdemokratische Tatsache wäre, dass das Volk selbst zum Akteur seiner Geschicke wird und damit auch Friedfertigkeit zum Handlungsmuster erklärt mit diesem berühmten Motto »Keine Gewalt«, was ja neben »Wir sind das Volk« der 2. wichtige Slogan der Friedlichen Revolution war. Und die Hoffnung war damit eben ein Kernstück des zustimmungsfähigen Stranges der deutschen Geschichte in die Form eines Denkmals gießen zu können. Und ausdrücklich sind auch konzeptuelle und partizipatorische Anlässe zugelassen gewesen. Man wollte also nicht nur ein Stück Bronze, Beton oder Stahl haben, sondern es waren von Anfang an auch gewisse soziale Dynamiken einer permanenten Erneuerung des Erinnerns vorgesehen. Es werden dann im Juli 2012 3 Preisträger öffentlich vorgestellt und es gibt eine begleitende, sehr rege Debatte der Leipziger Bevölkerung und der lokalen Presse, die es in Berlin in der Form auch nicht gegeben hat. Da ist es im Wesentlichen unter dem Radar gewesen, da waren es der Flughafen und andere Baustellen mal viel wichtiger als dieses Denkmal oder das Schloss natürlich auch. Ja. Das ist in der Berliner Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Wenn Sie Künstler oder andere politisch interessierte Leute in Berlin fragen, werden Sie meistens feststellen, dass Sie davon noch nie was gehört haben. Wenn in Leipzig weiß eigentlich jeder, um was es geht. Das sind die Namen der drei Preisträger, öfters eben auch Arbeitsgemeinschaften von Architekten und Künstlern. Und alle drei Preisträger, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe, das wäre sonst abendfüllend, das finden Sie aber sehr gut dokumentiert auf der Website der Stadt Leipzig, leipzig.de/denkmal, finden Sie das umfassend, was die Entwürfe sozusagen beinhalten. Alle drei Preisträger sind tatsächlich keine klassischen Denkmalsetzungen, sondern sie entwickeln sich aus dieser Traditionslinie des Countermonuments und reagieren damit auch auf die Ausschreibung, dass eben konzeptuelle und partizipatorische Anlässe ausdrücklich erwünscht waren. Die Formen der Partizipation, das müssten Sie sich selber ansehen, sind hingegen sehr unterschiedlich. Und manchmal war in dieser Partizipation auch der Keim eines Konflikts angelegt, weil sowohl die Bürger als die Stadtverwaltung sich beim dauerhaften Betrieb des Denkmals Probleme am Horizont vorgestellt haben. Dann folgen die weiteren Schritte nach sozusagen der Prämierung dieser drei Preisträger. Wieder eine Bürgerbeteiligung. Alle Entwürfe werden im Rathaus ausgestellt. Es gibt eine Besucherbefragung, es gibt einen Online-Dialog. 1000 Beiträge werden ausgewertet auf ihre Reaktionen hin, was sozusagen die Bürger wichtig finden und wo sie dagegen sind. Es gibt eine Einwohnerversammlung mit den Preisrichtern und den Preisträgern. Es wurde also alles wirklich, was in Möglichkeiten der Politik steht, versucht, die Bevölkerung mitzunehmen. Es gab Jugendgespräche und das Leitmotiv für diesen Wettbewerb, könnte man sagen, war, dass es ja um Demokratie geht, um den Wunsch nach Demokratie, um die Forderung nach Demokratie und dass man ein solches Denkmal auch nur mit demokratischen Verfahren letztlich tragfähig machen könnte. Das war, wie gesagt, in Berlin auch nicht der Fall. Ja, es gab überhaupt keinerlei von diesen ganzen genannten Stufen. Auch nachdem die Preisträger fertig waren, wurde das einfach weiter abgearbeitet, die Agenda. Ja. Der Vergleich dieser zwei Denkmalsprozesse ist eigentlich erstaunlich, dass das in dem gleichen sozusagen politischen Beschluss des Bundestages so verschieden ausgelegt werden kann. Ja, irgendwie. Jetzt kommen wir zur kritischen Phase. Jetzt kommt die Krise. Nachdem alles bisher so sozusagen das Menschenmögliche getan wurde, um dieses Denkmal im Sinne sozusagen seiner Aussage auf einen Weg zu bringen. Es kommt dann zu zunehmenden öffentlichen Kontroversen, die auch von der Leipziger Volkszeitung manchmal etwas ungut befeuert wurden, zu den drei Preisträgern, die als Countermonuments doch oft sehr erklärungsbedürftig oder als nicht zufriedenstellend empfunden werden. Ähnliche Dinge, die Horst Hoheisel auch berichtet hat gerade, ja, über das Unverständnis und die Nichttragfähigkeit konzeptioneller Kunst. Es werden dann ständig Alternativen platziert. Die Leipziger Volkszeitung bringt jede Woche einen anderen Denkmalentschluss ins Spiel. Ja. Bürger reichen beim Kulturamt reiche Sammlungen von eigenen Entwürfen ein. Ich habe mit der Post zu Hause auch welche bekommen. Es gibt dann eine Weiterentwicklung der Entwürfe und eine neue Aufgabenstellung zur Verfeinerung und zur Reaktion auf diese Kontroverse. Und es kommt dann zu einer sehr unschönen und quälenden gerichtlichen Auseinandersetzung, weil durch diese Weiterentwicklung der drei Entwürfe sich die Reihenfolge der erste, zweite, dritte verändert hatte. Und jetzt sozusagen auf einmal der dritte Entwurf der erste war, aber mit fast Stimmengleichheit eigentlich drei Entwürfe wieder im Raum standen. Man kann sich nicht entscheiden, man wird sich nicht einig. Wenn einmal ein Gerichtsverfahren losgetreten ist, ist es auch sehr schwer, so ein Verfahren zu Ende zu führen, weil ständige Regressforderungen natürlich im Raum stehen und die Politik nicht bauen kann, wenn sie nicht Rechtssicherheit hat. Aber wenn man so einen Prozess macht, dauert das 10 Jahre. Also hat sich der Leipziger Stadtrat letztlich entschieden, den Wettbewerb zu beenden. Die Kosten für das Verfahren von summa summarum 400.000 Euro trug die Stadt Leipzig, weil diese 6,5 Millionen vom Bund nur dann verwendet werden dürfen, wenn auch tatsächlich was entsteht. Große Frustration unter allen Beteiligten, zu denen ich ja auch gezählt habe. Alles richtig gemacht, aber dennoch gescheitert. 2 Jahre Pause seit der Ende des Verfahrens 2014, auch Stille. Ich habe auch nie was gehört. Ich habe immer, wenn ich einen der Leute immer aus der Stadtverwaltung getroffen habe, gesagt, ja, gibt es noch mal was, passiert noch mal was? Wurde immer ein bisschen rumgedruckst, wir wissen auch nicht so richtig und so. Wir denken noch mal nach. Und war irgendwie keiner hatte Lust, das wieder anzugehen. Jetzt zurück nach Berlin ist dann auf einmal was passiert, was doch auch überraschend war. Der Haushaltsausschuss des Bundestags stoppt diese Wippe vor der Schlossbaustelle. Ich behaupte auch, weil das Schloss zunehmend präsenter geworden ist und man einfach sah, dass die zwei Sachen nicht zusammenpassen. Das sah man ja eigentlich in diesem Bild schon. Das Schloss war so komisch verdunkelt, was ich gezeigt habe, damit es nicht zu sehr auffällt von den Entwerfern, ja, dass man schon sozusagen nicht so merkt, dass da eigentlich zwei Sachen nicht zusammengehen. Ja. Und andererseits kamen natürlich wie immer eigentlich Kostenexplosionen dazu, aber denken Sie an den Flughafen. Ich meine, das kann es ja am Ende nicht sein. Ja. Dann haben die Leipziger natürlich gedacht, okay, die Berliner, die knicken ein, vielleicht wir ja doch. Ne? Dann hat meines Wissens nach es Gespräche zwischen dem OB Jung und Frau Grütters gegeben, das weiß ich aber nur aus zweiter Hand. Und Frau Grütters hat dann im September, also jetzt vor 4 Wochen, zu einer Podiumsdiskussion Denkmalkultur in Deutschland eingeladen und hat die Themen platziert, warum tun wir uns so schwer mit nationalen Denkmälern? Und sind Denkmäler überhaupt noch zeitgemäß? Es gab in dieser Debatte und in der sozusagen Rede von Frau Grütters, die sich dazu gehalten hat, mehrfach den Vergleich zwischen der Denkmalsetzung für die friedliche Revolution und dem ebenso langen und quälenden Genese des Holocaust-Mahnmals, die ja auch damals 23 Jahre gedauert hat und noch interessanterweise ja unterbrochen wurde durch den Fall der Mauer, weil sie in West-Berlin initiiert wurde und heute ja sozusagen in Ost-Berlin steht. Das sozusagen Eisenman-Holocaust-Stehlenfeld. Resümee dieses Podiums, was ja eigentlich eine Art politische Sondierung war, vielleicht doch einen neuen Anlauf für ein Denkmal in Leipzig, eher nicht in Berlin. Frau Grütters findet, dass das Brandenburger Tor eigentlich als Denkmal für die Wiedervereinigung reicht. Ich glaube, sie kennt den Entwurf von Herrn Hoheisel nicht, dass das auch ganz anders kodiert werden könnte. Und dann prompt zum Tag der Deutschen Einheit, also jetzt vorige Woche, macht der Tagesspiegel eine große Agenda auf. Sie können das online verfolgen, das wird ständig weiter ergänzt. Gerade Thierse als eben Statthalter der Akteure der friedlichen Revolution, als jemand, der Teil der Bürgerbewegung war, hat gesagt, zu Recht finde ich, ein Beschluss des Bundestages kann nicht durch den Haushaltsausschuss wegen Kostenexplosion gestoppt werden, finde ich völlig berechtigt, ja, sondern man müsste auch dann wieder im Bundestag darüber diskutieren, ob man das will oder nicht. Und dann die interessante These von ihm, das Denkmal sollte zeigen, dass die Freiheit nicht der Einheit geopfert wurde und das eben am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Und Frau Grütters, Tag später sozusagen, wenn das Einheitsdenkmal entzweit, ich sagte schon, ein Plädoyer für einen Neuanlauf in Leipzig, explizit mit der Widmung, auch wenn es schwierig ist. Und dazu dann ein Entwurf von einem Leipziger Grafikdesigner, dass diese Bombe sozusagen, die tickt in der deutschen Wiedervereinigung in diesem berühmten Symbol, die DDR-Flagge, aus der das DDR-Symbol ausgeschnitten ist. Und da drin kann man das erkennen sozusagen, die Frage, explodiert das oder nicht. Es ist so, dass tatsächlich der Tag der Deutschen Einheit eigentlich am 3. Oktober, weil er in Dresden stattgefunden hat, eher ein Tag der deutschen Wiederentzweiung war, wenn man so die Öffentlichkeit verfolgt. Er war ganz stark überlagert von Pegida und von schlechten Nachrichten über Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in Ostdeutschland. Die Taz hat dazu aufgerufen, den Tag der Deutschen Einheit in Dresden abzusagen aus den besagten Gründen. Es gab viele Polemiken und man hat eigentlich den Eindruck, dass die Einheit vielleicht noch gar nicht so vollzogen ist, wie man hofft. Vor dem Neubeginn eines Verfahrens, wenn es denn dazu kommen sollte, wäre jetzt meine persönliche Message, ja, und jetzt komme ich sozusagen zu meiner Rolle als ehemaligen Beteiligten und wer immer diese Ratschläge hören mag, höre sie sich an. Vor einem Neubeginn sollte man erstmal analysieren, warum das bisherige Verfahren gescheitert ist. Das sind verschiedene Gründe zu nennen, in Berlin andere als in Leipzig, manchmal trifft auch beides zu. Es gibt natürlich praktische Gründe, die gelten an beiden Orten. Und das ist einfach, dass diese Ausschreibungsverfahren, wenn Sie sich das mal durchlesen, extrem kompliziert sind und eine planerische Kompetenz erfordern, die von normalen Künstlern gar nicht zu leisten ist. Es gibt diese Richtlinie hier, RPW und VOW, die gelten für alle Bundesautobahnen. Auch wenn Sie einen Kilometer Autobahn bauen wollen oder eine Autobahnbrücke, gelten die gleichen Richtlinien. Ja. Und da ist natürlich dann der künstlerischen Freiheit doch eine starke Limitierung nach oben gesetzt. Und es ist so, dass die Realisierung einiger dieser Entwürfe sich als sehr aufwendig erwiesen hat, beispielsweise von dieser Wippe. Und dadurch kam auch diese Kostenexplosion, dass nämlich sowas wie Sicherheitsbestimmungen, Fluchtwege, Brandschutz und ob Sie es glauben oder nicht, Tierschutz, weil da unten Fledermäuse, seltene Arten in diesem Denkmalsockel hausen und natürlich ganz großes Thema immer Barrierefreiheit, einfach solche Entwürfe fast in deutschen Verordnungsdschungel kaum realisierbar machen. Ja. Ich bin schnell durch, genau. Ja, ja. Es gibt vielleicht fachliche Gründe, die Aufgabenstellung ist vielleicht zu weit angelegt. Passen Freiheit und Einheit tatsächlich in ein Denkmal? In Leipzig gab es fast nur Entwürfe zur Freiheit. Es gibt ortsbezogene Gründe, denn es gibt natürlich nicht den authentischen Ort für die ganze friedliche Revolution in Ostdeutschland. Und es ist vielleicht auch so, dass es auch tatsächlich in Berlin inhaltliche Gründe für das Scheitern gibt. Ob dieser Entwurf nun wirklich so überzeugend war, das wurde dann auch im Rahmen der Kostensteigerung kontrovers diskutiert. Rüdiger Kruse, der ja für den Haushaltsausschuss des Bundes der Sprecher ist, der also diesen Stopp verkünden musste, sagte auf die Frage des Deutschlandfunks, ob dieser Entwurf denn genial sagt, das sagen wir an dieser Stelle eben nicht. Und da hat er zum Beispiel den Vergleich zu dieser im Bau befindlichen James Sterling-Galerie gezogen, wo die Kostenexplosion sehr viel größer ist, der eben aber anscheinend genial genug ist, um dann doch mit steigernden Kosten gebaut zu werden. Vorletzte Folie. Es gab mögliche Vermittlungsprobleme und die waren vielleicht Leipzig-spezifisch, gerade durch das Bürgerbeteiligungsverfahren, wurden vielleicht falsche Hoffnungen geweckt. Denn die Partizipation sollte ja der besseren Formulierung der Anforderungen und Ausgestaltung der Entwürfe dienen. Und sie wurde zum Teil missverstanden, dass die Leipziger eben über diese Entwürfe abzustimmen hätten oder eben selber welche einzureichen hätten. Und das ist natürlich mit diesen komplexen Verfahren, die ich gerade genannt habe, nicht vorgesehen. Und da kommt auch die Leipziger Volkszeitung nochmal ungut ins Spiel. Die haben so Blitztelefonumfragen gemacht, ja. Und dann irgendwelche Meinungsmache betrieben und ständig, wie gesagt, eigene Entwürfe, die wirklich ziemlich dämlich waren, der Leipziger Bevölkerung unter die Nase gehalten und einen gewissen Populismus betrieben, der diese sehr qualifizierten Bemühungen um einen tatsächlich demokratischen Diskurs unterlaufen hat. Es gab dann kommunalpolitische Gründe. Es fehlte vielleicht an politischem Mut und auch an den entsprechenden Mehrheiten, die sehr dünn sind in Leipzig, um eine umstrittene Entscheidung doch zu wagen und die Realisierung zu beginnen. Und das Denkmal sollte eben auch nicht zum Thema der Kommunalpolitik werden, was dann die Linke trotzdem gemacht hat und vorgegaukelt hat, es könnte einen Bürgerentscheid zum Einheitsdenkmal geben. Sie haben aber nicht gesagt, ob die Bürger jetzt sich aussuchen könnten, welchen Entwurf sie haben wollen oder ob sie entscheiden sollen, dass sie überhaupt ein Denkmal wollen oder lieber keines wollen. Also war dies schon wieder auch eine Nebelbombe, dieses Plakat, die da gestreut wurde. Es gibt dann historische Gründe, die habe ich kurz schon genannt, ob die innere Einheit überhaupt vollzogen ist. Das kam in der Presse auch aufs Tapet und es gab entsprechende Kommentare im RBB beispielsweise bei dem Aus für die Wippe, dass es noch zu früh sei und dass man über die Einheit noch gar nicht reden könnte und keine Form dafür finden könnte. Und dass die historische Bewertung der Ereignisse noch nicht abgeschlossen ist. Das schreibt Susanne Baumgartl in ihrer einschlägigen Dissertation, die über die Erinnerung an 89 gerade jetzt dieses Jahr erschienen ist, die auf Gesprächsanalysen mit Leipzigern beruht. Und es gibt ein ganz großes und zentrales Problem, was sich vielleicht kontraproduktiv zu allen bisherigen Vorträgen darstellt, dass wir nämlich eigentlich gar nicht wissen, ob wir heute Denkmale für das Positive finden können. Ja? Und damit wieder das Antipodische zum Holocaust-Mahnmal. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal kann eben doch nicht übergangslos auf dieser Traditionslinie der Counter-Monuments aufsetzen. Das hat sich in diesem Verfahren gezeigt. Und der Faschismus und die Folgen und auch die DDR-Diktatur sind eben Negativbeispiele und positive Formfindungen für ein sozusagen zentrales Moment der bürgerlichen Selbstbefreiung, sind anscheinend noch sehr, sehr schwierig zu finden. Letzte Folie. Gibt es denn überhaupt Gründe, in die Waagschale zu werfen, einen neuen Anlauf für ein solches Denkmal zu nehmen? Wenn, glaube ich, ist es weniger ein rückwärtsgewandter, sondern ich denke ein aktueller Anlass, den man in die Waagschale werfen kann, nämlich, dass es 1989 um Werte und um Bürgerrechte ging, die von höchster Aktualität auch jetzt 2016 in Ostdeutschland sind, gerade durch die Ereignisse, die zum Tag der deutschen Einheit so Negativschlagzeilen erzeugt haben, nämlich Demokratie 1989 ermöglichen, 2016 verteidigen, Meinungsfreiheit damals einfordern, heute weiter zulassen, Grenzen damals öffnen und heute hoffentlich offen halten. Und natürlich damals wie heute Zivilcourage zeigen und Gewaltlosigkeit praktizieren. Das wären, glaube ich, die Gründe, die zukunftsgewandt tragfähig sind und die auf 89 als einen entscheidenden Moment in Ostdeutschland zurückverweisen können. Und ich würde mich in dem Sinne auch einigen Forderungen für eine Renovierung der deutschen Erinnerungskultur von Harald Welzer betreffs der Erinnerung an Nationalsozialismus anschließen, dass er fordert, dass auch für die NS-Zeit positive Akzente möglich und denkbar sind. Fluchthelfer, Leute, die Zivilcourage gezeigt haben, die eben nicht sozusagen Mitläufer waren und Akteure waren. Und die Thesen, die Harald Welzer für die NS-Zeit aufstellt, müsste man überdenken und vielleicht auch auf heutige Fragestellungen neu anwenden können. Vielen Dank.